Der 1. FC Heidenheim liegt auf Rang 16 und durch die Ereignisse vom letzten Bundesligaspieltag wird auch langsam der Abstand zum rettenden Ufer ein bisschen größer. Wie groß sind die Sorgenfalten in Heidenheim? Das wollen wir jetzt besprechen mit Timo Lemmerhirt. Er ist Redaktionsleiter Ostalb bei der Schwäbischen und er schreibt auch für den Kicker. Jetzt hier im Rasenfunk wollen wir aber sprechen über Heidenheim.
Heute im Rasenfunk.
Wir alle. Ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Timo, wie schön, dich hier wieder im Rasenfunk zu haben. Hallo.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich.
Ich freue mich auch, dass du hier bist. Und was hat sich nicht alles verändert? Weißt du noch, unsere erste Sendung gemeinsam, das war vor dem zweiten Spieltag in der letzten Saison oder nie nach dem zweiten Spieltag. Das war das 2:2 von Heidenheim in Dortmund, wo Haller eigentlich noch hätte rot sehen müssen, aber es diesen VAR-Hiccup gab und Heidenheim noch die Chancen aufs 3:2 hatte. Und wir haben noch drüber geredet, warum das sehr wahrscheinlich keine Ausnahme sein wird in dieser Saison. Und wir sollten recht behalten und oh boy, hat sich die Situation verändert. Ist das für dich genauso überraschend wie für mich?
Also erstmal finde ich es witzig, dass Heidenheim am Wochenende wieder gegen Dortmund spielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Kalkül von dir war oder
nein,
ob das
wirklich war Zufall ist.
Ja, okay. Das finde ich witzig und natürlich kann ich mich noch daran erinnern, damals als gebürtiger Dortmunder guckt man ja auch immer ein bisschen auf den BVB. Ja, in der vergangenen Saison haben sie für die eine oder andere Überraschung gesorgt. In dieser Saison sieht das leider Gottes ein wenig anders aus. Also diese High-Life-Spiele hatten sie noch nicht so häufig.
Ja, man könnte sogar die Argumentation fahren, vielleicht noch gar nicht. Also man hat sich ja so dran gewöhnt, dass man bei Bayern dann immer noch mal irgendwie rankommt, egal wie weit man zurückliegt, dass man dieses 2:4 nach zwischenzeitlichem Rückstand vielleicht gar nicht mehr besonders findet. Jetzt wäre der einfache Blick von außen zu sagen, ja, ja, das zweite schwere Jahr, das ist ja ganz bekannt, dass es dann eigentlich erst schwierig wird. Oder es wäre sehr einfach zu sagen, die Mehrfachbelastung, dafür ist Heidenheim nicht gemacht. Oder man könnte auch einfach sagen, ja gut, Heidenheim gehört halt in der Tabelle eigentlich dahin, wo es jetzt steht. Wie ist denn dein Blick darauf, dass Heidenheim den Relegationsplatz innehat und so richtig davon auch nicht loskommt?
Ja, du argumentierst eigentlich wie die Heidenheimer selbst. Also Frank Schmidt hat neulich gesagt, das, was gerade passiert, ist eigentlich normal. Und das, was letzte Saison war, das war nicht das Normale. So einfach ist es natürlich nicht und es ist auch natürlich nicht so einfach, wie du es gerade gesagt hast. Doppelbelastung ist sicherlich ein Teil. Also Doppelbelastung haben sie ja dann recht schnell hingekriegt, weil sie einfach früh aus dem DFB-Pokal rausgeflogen sind. Das haben sie sicherlich auch nicht extra gemacht. Aber ja, du siehst halt diese Belastung, da ist die Qualität einfach nicht breit genug. Das muss man einfach so sehen. Und ich glaube, das haben die natürlich auch selbst so gesehen, sonst hätten sie im Winter jetzt nicht nochmal sukzessive nachgelegt. Und vielleicht hat er recht, vielleicht ist es, was jetzt gerade passiert, normal. Wobei ich jetzt gedacht habe, nach dem Trainingslager sind sie ja gut rausgekommen, gegen Union gewonnen, dann dieses spektakuläre 3-3 in Bremen. Da habe ich tatsächlich das erste Mal gesagt, oh, jetzt ist Heidenheim wieder da. Das ist so dieses typische Heidenheim, dreimal zurückkommen, auswärts in Bremen. Ja. Gesagt, jetzt haben sie so diesen Turnaround geschafft und dann verlierst du zu Hause gegen St. Pauli, was egal in welcher Konstellation einfach nicht verlieren darfst irgendwie, aber es hat sich dann. Und das ist das, was nicht Heidenheim-like ist, dass du so ein Spiel dann verlierst. Gegen den direkten Konkurrenten hast du dann das dritte, dieses sogenannte 6-Punkte-Spiel, wenn man auch Kiel und Bochum noch hinzunimmt, hast du dann 0 Punkte geholt und die natürlich dann entsprechend gestärkt. Das sind so die Unterschiede.
Und wie viel Systematik liegt in den Niederlagen? Weil wenn man jetzt zum Beispiel das letzte Spiel anguckt, das war ja auch eine Niederlage beim FC Augsburg, dann kann man natürlich argumentieren, dass das unglücklich ist, in der Nachspielzeit zu verlieren und vorher noch selber an den Pfosten zu schießen, seine Chance eben zu vergeben. Aber wenn das so oft passiert in einer Saison, würdest du sagen, das ist noch Pech, was Heidenheim hat, oder fehlen da vielleicht einfach manche Dinge aktuell?
Ja, letzteres, ganz klar, weil irgendwann ist es einfach de facto kein Zufall mehr. Das zieht sich dann ja wie ein roter Faden und sind so ein paar Komponenten. Ich versuche das ja auch immer zu ergründen, weil sich in Anführungszeichen ja von der Mentalität ja auch gar nicht so viel tut. Aber Heidenheim war ja zum Beispiel immer so ein Kilometerfresser. Jetzt habe ich mir mal die Statistik angeguckt, auch in Vorbereitung auf die Sendung nochmal. Da guckst du ja nicht jeden Tag drauf, aber es sind jetzt im Schnitt schon mal 3 Kilometer weniger. Laufleistung. Die waren immer in den Top-Performances bei den Sprints. Jetzt hast du Conte, der ist tatsächlich an 1 bundesligaweit, aber auf Platz 2 ist Manon Busch und das ist Platz 29 allgemein. War mir so auch nicht bewusst. Manon Busch gehört jetzt nicht in dieser Saison zu den Stammspielern, hat nur 12 Spiele gemacht. Das sind so, das ist also so eine Subsummierung, ist ja immer leicht von, man sagt das und das und das kommt zusammen. Das ist, glaube ich, echt so eine Subsummierung von ganz vielen Sachen, die da irgendwie einfach nicht richtig stimmig sind. Und wo es dann einfach auch ja nicht reicht. Und wie du schon gerade gefragt hast, es ist dann in der 93. Minute in Augsburg, wenn du schon spielerisch, dann musst du den Punkt mitnehmen. Und bei einer, nach einer Ecke kriegst du dann ein Kopfballtor. Das ist eigentlich, auch das ist nicht Heidenheim-like. Das passt irgendwie nicht so ins Gesamtgebilde. Und ich möchte nicht wissen, was Frank Schmidt dann in der Kabine hinterher gesagt hat, weil ich glaube, das sind so die Tore, die am meisten schmerzen, weil du die noch tendenziell am ehesten verteidigen kannst. Und wenn du dann selbst die kriegst, dann ist natürlich richtig bitter.
Und dementsprechend groß ist gerade die Not. Ich habe mir auch nochmal Statistiken angeguckt vor dieser Sendung und wo der Unterschied besonders heftig ist, ist bei den Sprints, sowohl quasi aufs Team gesehen. Und da habe ich mal auf Spielerebene reingeguckt und jetzt lese ich dir einfach mal nur die sprintstärksten Spieler der letzten Saison vor und zwar in ihrer ligaweiten Positionierung. Auf Platz 1, bundesligaweit, mit den meisten Sprints war Tim Kleindienst. Auf Platz 2, bundesligaweit, Jan-Niklas Beste. Auf Platz 4, bundesligaweit, Ehren Dingschi. Es ist so ein bisschen einfach, nur auf Transfers zu gucken. Aber muss man nicht, auch wenn es die einfache Antwort ist, damit anfangen und sagen, wie soll man das auch aufgefangen bekommen, diese Abgänge?
Ja klar, also ich wusste nicht, dass du das jetzt wirklich so platt von mir haben möchtest. Aber klar, damit fing es im Sommer an. Logisch, die drei, das hat sich abgezeichnet, dass man die nicht halten kann. Und da habe ich... in einer anderen Sendung tatsächlich auch mal, wurde ich das auch gefragt, da habe ich noch Holger Sandwald gelobt, den FCH-Boss, und habe gesagt, der hat das ja gewusst, dass die gehen. Also der hat ja recht früh angefangen, schon zu kompensieren, was möglich war. Leo Sienza aus Ulm geholt, für den Flügel, für Beste. Vorne hat man gedacht, okay, mit Piringer, Kaufmann, Honzak, kannst du da irgendwas ausgleichen, was einen Kleindienst aufreißt. Und Ehren Dingschi war noch am ehesten zu verschmerzen, weil er eben nur dieses eine Jahr vielleicht dann da war. Aber du siehst einfach diese drei Spieler, die haben ja einfach den FCH letzte Saison einfach ja überperformen lassen, dann am Ende dann auf Platz 8 rausspringen lassen. Hast du einfach die Lücke hast nicht schließen können. Das ist Fakt und das wissen die auch in Heidenheim. Da sagen wir jetzt auch nichts Neues. Jetzt hast du im Winter nachgelegt mit Zivzivace von Karlsruhe. Vom Spielertyp her vielleicht auch noch am ehesten zu vergleichen mit Tim Kleindienst, aber da ist natürlich trotzdem ein Qualitätsunterschied. Der hat sich jetzt auf Bundesliga-Ebene noch nicht beweisen dürfen, hat in der zweiten Liga gut performt, hat jetzt auch schon gute Ansätze gehabt, aber Fakt ist einfach, du brauchst jetzt keine guten Ansätze, du brauchst keine gute Stimmung, du brauchst keine, war doch eine ganz gute Leistung, sondern du brauchst jetzt einfach Punkte, du brauchst Tore, du brauchst einen Zivzivace, der jetzt einfach auch mal trifft, dann macht er den Seitfallzieher vielleicht rein in Augsburg, dann geht's vielleicht in eine andere Richtung. Ja, deswegen habe ich es gerade schon gesagt, es sind ganz, ganz viele Komponenten, die halt gerade irgendwie nicht so in die Richtung für die Heidenheimer laufen.
Aber wenn wir jetzt schon über Budo Zivzivace sprechen, der ist 30 Jahre alt und er hat einen 4-Jahres-Vertrag bekommen, habe ich mir das richtig gemerkt? 3-Jahres-Vertrag? Ein langfristiger auf jeden Fall.
Einigen wir uns darauf.
Habe ich da was verpasst oder ist das schon eher untypisch für Heidenheim?
Das ist aus mehrerlei Hinsicht untypisch, gerade um diesen Point 30 sind sie da eigentlich immer relativ vorsichtig. Da gibt es meistens 2-Jahres-Verträge, auch in der Vergangenheit immer. Das war eigentlich, konntest du eigentlich vorher schon denken, okay, wenn jetzt verlängert wird, dann maximal 2 Jahre. Wenn es aber auch wirklich hochkarätige Spieler sind, von denen man sich was verspricht. Die weitere Neuerung, das hatten wir auch thematisiert, ist, dass einer ist, der quasi nicht deutschsprachig ist. Das ist ja auch immer so eine Thematik in Heidenheim gewesen, dass Frank Schmidt dann deutschsprachige Spieler um sich wissen will, weil diese Mentalität und diese Power von der Ostalb, so sag ich mal, natürlich in einer Sprache einfacher zu transportieren ist. Ich habe ihn neulich sogar mal gefragt, wie denn sein Englisch ist. Sagt er, ja, sein Schulenglisch reicht dafür noch aus. Und ja, dieser Wintertransfer dann, dass man da auch nochmal Geld in die Hand nimmt und dass man sagt, ich möchte den, wir wollen den jetzt haben. Das waren schon so ein paar Sachen, die nicht den Heidenheimer Weg so klassifizieren. Und dazu hat sich Sandwald ja auch geäußert, weil es natürlich auffällig war, dass es mal was anderes war und hat gesagt, ja, der Heinheimer Weg hat jetzt bis jetzt immer funktioniert, aber man muss ja auch mal vielleicht dann sehen, okay, vielleicht muss man auch mal rechts und links so ein bisschen abweichen vom Heidenheimer Weg und vielleicht findet man dann wieder einen anderen Weg, weil man einfach gesehen hat, dass es so nicht reichen wird.
Das ist jetzt eher der Mainzer Weg. Mainz hat das genauso gemacht in der Wintertransferperiode, wo sie unter anderem Ajorg verpflichtet haben. Da haben sie damals schon gesagt, also jetzt gehen wir ein finanzielles Risiko, weil wir drinbleiben wollen, weil wir irgendwie in der Liga bleiben wollen und dann hoffen wir, dass es sich so auszahlt. Und das kam ja dann auch so. Mainz hat den Klassenerhalt geschafft und hat aber dann deswegen eben in dem Jahr, in dem Wirtschaftsjahr dann eben nur einen ganz, ganz kleinen Gewinn gemacht, weil sie im Grunde alles an Ressourcen, was sie hatten, da reingesteckt haben. Und wie beurteilst du das als Außenstehender, dass man jetzt da den Heidenheimer Weg verlässt?
Ja, ich glaube, wenn man sich die Hinrunde anguckt, musste irgendwas verändert werden. Und da fand ich es dann schon wieder recht sympathisch, dass sie dann auch relativ ehrlich mit sich ins Gericht gegangen sind. Diese Niederlagenserie war ja spektakulär. Und ich bin jetzt seit 2013 dabei und die Kurve ging immer nach oben. Und das ist jetzt erstmal das erste Mal, wo es eine richtige Delle gibt. Es gab 17, 18 war es ja mal kurz die Phase, wo sie Richtung dritte Liga mal einmal aufpassen mussten. Aber das war das Einzige, wo es mal nicht lief, sag ich mal. Und war natürlich erfolgsverwöhnt. Die ganzen letzten Jahre vom FCH hat man immer nur vom Erfolg gesprochen. Dann Bundesliga, dann kommst du noch in die Conference League, also toppst das Ganze nochmal. Das ist ja schon ja sensationell gewesen. Und jetzt hast du mal richtig so, also wenn du die Statistik dann anguckst, alles rot, Niederlagenserie nacheinander. Das ist neu und mit der Situation müssen sie jetzt erstmal umgehen und auch Frank Schmidt vor allen Dingen muss damit umgehen als Trainer, der das ja auch noch nicht erlebt hat. Der hat jetzt 54 Ligen übersprungen in den letzten 20 Jahren und ist jetzt in der Bundesliga angekommen und jetzt auf einmal stehst du da und kämpfst gegen den Abstieg. Was natürlich, wenn man es jetzt mal ganz blauäugig sagen möchte, natürlich immer noch für den FCH natürlich eine tolle Geschichte ist. Die kämpfen noch in der Bundesliga gegen den Abstieg. Aber sind wir mal ehrlich, und das wissen die auch, macht ja auch nicht so viel Spaß, wie wenn man sich jetzt vielleicht im gesicherten Mittelfeld befindet. Und deswegen mussten sie was tun und müssen dann vielleicht auch mal von ihren eigenen Regeln abkommen, die sie sich auferlegt haben, und einfach mal so ein bisschen nach rechts und nach links gucken. Wobei, vielleicht, wenn ich das noch anschließen darf, diese zwei Transfers, Franz Kretzig hatten wir jetzt noch nicht, sicherlich super, aber es sind auch nur zwei. Hätte man vielleicht sagen können, okay, pass auf, gehen wir jetzt vielleicht dann doch all in im Winter, es sieht echt nicht gut aus. Hätte man vielleicht noch irgendwie ein, zwei dazu holen sollen, müssen, Fragezeichen, aber du weißt ja auch, selbst im Winter ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Da gibt's ja prominentere Beispiele, die gerade auch nichts auf die Reihe kriegen.
Das ist allerdings wahr. Und gleichzeitig ist die Frage, ob man wirklich erst im Winter vom Heidenheimer Weg abgekommen ist. Also was ich sehr interessant fand, waren die Wechsel von Leo Sienza und von Paul Wanner, beziehungsweise aus Sicht von Heidenheim die Verpflichtung der beiden. Für mich sieht das aus, als hätte man auch die Art und Weise, wie man Fußball spielen will, verändern wollen. Weil das sind eben nicht die Sprinter, die man verloren hat. Das sind auch nicht die Spieler, die in der Arbeit gegen den Ball unbedingt besonders auffallen, jetzt auch nicht negativ, aber definitiv nicht so positiv wie zum Beispiel Tim Kleindienst und auch Jan-Niklas Beste. Also kann es sein, dass vielleicht auch schon im Sommer Heidenheim was verändert hat und jetzt aber feststellen muss, es hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert?
Habe ich mir noch nicht so überlegt, wie du es jetzt gerade sagst. Jetzt, wenn man jetzt Leo Sensa könnte ich entgegenhalten, der ist jetzt direkt hier um die Ecke von Ulm gekommen. Entwicklungsfähiger Spieler, hat in der dritten Liga alles in Grund und Boden gerissen und den hast du dann halt gekriegt aus der Umgebung und immer noch in einem entwicklungsfähigen Alter und den kannst du noch ausbauen und du brauchtest einen auf dem Flügel für Jan-Niklas Beste, der es einigermaßen adäquat vielleicht ersetzen kann. Hat er jetzt auch noch nicht gezeigt, aber da können wir jetzt alle Spieler durchgehen. Da sind die wenigsten dabei, die jetzt, sag ich mal, das abgerufen haben, was sie auch von sich selbst dann wollen. Und ja, keine Ahnung, wenn du die Verbindung zu Sandwald und Bayern München, die ist ja irgendwo gegeben im stillen Kämmerlein. Und wenn du dann so einen Paul Wanner also als Top-Talent kriegst, und das ging ja Schmidt und Co. auch schon auf den Geist, dass so viel über Paul Wanner gesprochen wurde am Anfang der Saison, weil er natürlich dann auch überperformt hat. Wenn du den kriegen kannst, dann versuchst du den einfach irgendwie zu kriegen und baust den ein. Also ich würde da tatsächlich nicht davon sprechen, dass der Weg so verlassen wurde da schon. Ich glaube eher, dass das jetzt im Winter so ein bisschen bei denen eingeschlagen hat.
Mit Zivzivace und Kretzig hat man definitiv eine Reaktion auf den Saisonverlauf gesehen. Ja, was fehlt denn dann deiner Meinung nach aktuell bei Heidenheim? Jetzt ja dann schon über mehrere Wochen und Monate hinweg.
Tore. Und die, ja, die mangelnde Effizienz eigentlich. Also Heidenheim ist ja jetzt noch nie eine Mannschaft gewesen, auch selbst nicht zu Top-Zweitliga-Zeiten, die jetzt sich in so einen Rausch spielt und dann irgendwie eine Chance nach der anderen hat. Also das war jetzt in den seltensten Fällen in den Spielen der Fall. Die müssen halt einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel Augsburg, du hast vorhin ja auch kurz angesprochen, der Andi Beck, spitzer Winkel, den kann man einfach auch mal machen. Und der Busch, du hast den Busch-Pfosten-Schuss, das war ja kein Schuss, das war ja, der ist ja glücklich von Pfosten geknallt. Das war ja keine Absicht dahinter. Du musst halt diese wenigen Chancen, die du hast, die musst du dann einfach mal nutzen. Das ist jetzt gegen Union Berlin im ersten Rückrunden oder am ersten Spieltag jetzt in diesem Jahr, ist das mal geglückt und hat dann auch funktioniert für den Folgeweg. Aber das passiert halt viel zu selten. Und ja, haben wir ja eingangs schon gesagt, das ist dann irgendwann auch dann vielleicht eine mangelnde Qualität in der Effizienz. Da muss irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ja gesagt, ich dachte, der Schalter wäre jetzt umgelegt bei Bremen, dass sie dann wieder an sich glauben, dass sie dann wieder sagen, okay, komm, wir können es doch. Und jetzt werden wir wieder so eine eingeschworene Haufen. Aber das ist einfach gerade irgendwie nicht der Fall. Also wirkt es auch nicht auf mich. Und ja, meistens hält der Patrick Meinke als Kapitän an den Kopf hin und eigentlich sagt er auch immer das Gleiche. Ja, ärgerlich und doof, hätten wir das. Aber was soll er auch sagen, großartig, ne? Wenn er dann in der 93. Wie zum Schluss dann dieses 1-2 kriegst oder wie gegen St. Pauli das aberkannte 1-1 und eine Minute später kriegst du das 0-2 zu Hause. Das sind dann natürlich Verläufe, wo du denkst, das hättest du ja besser nicht dramaturgisch schreiben können. Das ist bitter.
Ja, das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite könnte man ein bisschen ketzerisch auch formulieren, fehlen wirklich die Tore oder fehlen nicht eher die Chancen? Denn wenn ich nach Expected Goals zum Beispiel gehe, die natürlich nur so eine ungefähre Ahnung geben, aber dann sehe ich, in der letzten Saison lag man da insgesamt 6,6 Tore drüber, 39 Expected Goals und 46 Tore waren es am Ende. In der Saison kommt man eigentlich ganz gut weg. Man hatte Chancen für 24 Tore, man hat 25 geschossen. Also ist es nicht vielleicht nicht nur die Effizienz? Klar, die will man sich immer wünschen. Wir alle wünschen uns Stürmer, die jede Chance reinmachen. Aber hat Heidenheim vielleicht auch einfach zu wenig Chancen aktuell? Kontergefahr zum Beispiel, die ja ganz wichtig war in der letzten Saison. Diese Saison ist es mir noch nicht so besonders aufgefallen.
Das stimmt. Ich bin ja jetzt auch nicht hier eingeladen worden als Fürsprecher für den FC Heidenheim. Also du hast so vollkommen recht. Die Chancen werden auch, die sind einfach auch nicht in der Vielzahl, ist jetzt auch falsch, aber du weißt, was ich meine, sind nicht so häufig gegeben. Und das liegt natürlich dann an mangelnden Spielsituationen vielleicht dann auch irgendwie. Also die spielen sich einfach nicht in die gefährlichen Zonen rein. Und ja, dieses Umschaltspiel, das stimmt. Dieses Konterspiel, das ist das, was Heidenheim jahrelang ausgezeichnet hat, das, ja, vielleicht ist Heidenheim auch so ein bisschen durchschaut worden mit den Mitteln. Die waren ja jetzt nicht auch so innovativ und das wusste ja auch jeder eigentlich. Aber man lässt sich auch von dem FCH jetzt einfach nicht mehr überraschen. Ja, das stimmt schon, da hast du recht. Die Chancen sind nicht mehr so gegeben. Aber umso mehr müsste dann ja die Effizienz herausragen. Und das ist dann so ein Zusammenspiel, ne? Also was du sagst und ja, was ich eingangs sagte. Schwierig.
Letztes Jahr hatte man die meisten Kontertore gemeinsam mit Leipzig und Leverkusen nach der Saison. Und das hat man ja auch beliebig oft gesehen. Also Kleindienst und Jan-Niklas Besse, die hatten da auch eine besondere Chemie und das Tempo war sowieso immer noch vorhanden. Dingchi ja auch, Traoré auch sehr schneller Spieler. Aber egal, dass man von diesem Hoch sich quasi runterkommt, eine Regression zur Mitte, ist ja völlig klar. Weil das auch viel mit individueller Qualität zu tun hat. Es gibt aber noch eine zweite Kategorie, wo man wesentlich schlechter aktuell ist. Und zwar in der letzten Saison war man ja auch zweitbestes Team nach Standard-Toren. Auch hinter Leverkusen und Bayern war das der Fall. Also die haben sich den ersten Rang geteilt, deswegen war man zweitbestes Team. Das wiederum ist ja was, da spielt individuelle Qualität eine Rolle, aber ja, würde ich jetzt behaupten, viel, viel weniger als bei sowas wie einem Konter, wo jedes Müh im Ballkontakt entscheidet, ob der Ball verspringt oder dann doch genau in den Lauf kommt. Woran liegt denn das, dass das fehlt in dieser Saison?
Naja, du hast es ja gerade auch schon angesprochen. In der vergangenen Saison war der Standardkönig dann der Niki Beste zu den ganz glorreichen Zeiten. Jahrzehntelang war es damals der Schnatterer. Leo Cienza hat diese Qualität wie Beste sie hat vielleicht noch nicht so unter Beweis gestellt. Natürlich hat er in Bremen dann dieses schöne Tor gemacht in der 95. Das ist dann einfach ein Qualitätsmerkmal, glaube ich. Weil du hast jetzt, ich wüsste jetzt auch nicht spontan, wer jetzt dann sonst noch die Bälle reinbringen könnte. Wanner und Kretzig zum Beispiel in Augsburg haben da irgendwas probiert. hat sich mir nicht erschlossen. Hm. Im Endeffekt ist der Ball dann auf der Tribüne gelandet. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt spontan irgendwie ausgeübt haben, aber da fehlt dann einfach so eine gewisse Struktur vielleicht auch einfach. Das, klar, so um 16er herum oder so legt sich dann schon der Stienza den Ball hin, wenn er denn auch spielt, aber das ist dann auch wieder, vielleicht so ein weiterer Punkt, spielt halt auch nicht immer. Ne? Aber auch mal angeschlagen, dann musste wieder improvisieren, er hat dann auch noch nicht so diese klassische Elf, davon hat ja Frank Schmidt auch häufig profitiert, dass er die Elf hatte eigentlich und drumherum noch drei und so viele Wechsel waren ja auch nicht nötig. Das ist auch ein bisschen, hat sich auch ein bisschen verändert. Ich hatte neulich mal vor ein paar Wochen mal geschrieben, dass ungewöhnlich für Heidenheim viele verletzte Spieler. Hat es auch in den vergangenen Jahren nicht so häufig gegeben. Also da können wir jetzt viele Baustellen aufmachen, aber so richtig lösen kann ich die jetzt sowieso nicht. Dann hätten sie es ja vorher vor mir schon gelöst.
Ja, vielleicht, weil es sich nicht lösen lässt. Also die naheliegende Erklärung dafür ist ja, dass Heidenheim vor allem Training fehlt. Also womit kannst du Standardsituationen mit Ball und gegen den Ball verbessern? Durch Training. Womit bekommst du eine bessere Stabilität und Struktur hin? Hast jetzt auch schon 2-3 Mal verwendet das Wort mit Training. Und vielleicht könnte man mit Training auch so mancher Verletzung vorbeugen. Das ist allerdings jetzt dann spekulativ, weil da müsste man dann jetzt genau auf die Verletzung nochmal drauf gucken. Ist das vielleicht der Teil, der eigentlich so wirklich schlimm ist an der Mehrbelastung? Gar nicht so sehr, dass man mehr Spiele hat, weil Frank Schmidt hat ja von Beginn an heftigst rotiert, würde ich sagen, für den zwischen Conference League und Bundesliga. Aber die Trainingseinheiten fehlen ihm und vielleicht ist er auch ein Trainer, wo das eine besonders große Bedeutung hat.
Definitiv. Und dann wären wir jetzt schon bei der Mehrbelastung. Das ist ja auch thematisiert. Das hat am Anfang sind sie ja super reingestartet. Erinnert man sich ja, kommt 6. Dann haben sie die beiden Quali-Spiele gegen Hecken, haben sie dann siegreich gestalten können. Und dann war ja alles erstmal gut. Und dann haben wir noch, also wir, sage ich jetzt, die Journalisten hier vor Ort, haben dann gesagt, Mensch, cool, wie die da rotieren und alles läuft wie am Schnürchen. Fast 8 Spieler ausgetauscht, Conference League zu Bundesliga, alles läuft. Ja, und dann lief es auf einmal plötzlich nicht mehr. Und das ist genau das, was ich ja jetzt gerade angemerkt habe, dass eben diese Wechsel stattfinden müssen. Und mal, ja, also definitiv, um diese Frage mal konkret zu beantworten, definitiv ist Heidenheim eine von dieser Qualitätsstruktur her der Mannschaft, eine Mannschaft, die über das Training bei Frank Schmidt ihre Leistung perfekt abrufen kann in dem Rahmen des FC Heidenheim. Und dann hast du dann auch so wie im vergangenen Jahr mal so Heimspiele wie gegen Stuttgart. Gewinnst du 2-1, obwohl du da niemals hättest gewinnen dürfen, spielst 0-0 gegen Dortmund und gewinnst gegen Bayern München. Ja, das sind alles so Sachen, die hast du dieses Jahr nicht, weil du einfach dieser Mehrbelastung nicht standhältst, weil du kein Conference League Team bist, ein klassisches. Und du wirst es sicherlich jetzt vielleicht sogar auswendig wissen, aber es gab ja Freiburg früher schon, die waren auf einmal auch international vertreten. Augsburg war international vertreten. Ich glaube, Mainz hatte dann auch mal irgendwann so eine Horrorsaison, wo alle schon gesagt haben, oh mein Gottes Willen, warum sind die jetzt international? Aber du sagst ja nicht als Verein, sagst ja nicht, ja nee, das machen wir nicht. Also kommst jetzt in den europäischen Wettbewerb, nee, das können wir nicht machen, das wird dann schwierig für uns. Das kannst du dann auch nicht machen. Nur mir graut es jetzt ganz ehrlich, ich habe mir mal den Februar jetzt angeguckt, 6 Spiele mit den beiden Quali-Spielen gegen den FC Kopenhagen. Die direkte Konkurrenz Kiel und Bochum, die haben nur 4 Spiele. Da wird sich dann wieder entscheiden. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Heidenheimer-Fan sagt, boah, um Gottes Willen, hoffentlich scheiden wir aus, damit wir uns jetzt noch irgendwie auf die Bundesliga konzentrieren können und irgendwie die Klasse halten.
Und dann muss man ja hoffen, dass dafür noch die Zeit reicht, die Klasse zu halten. Ich meine, der Vorteil ist, man spielt sowohl gegen Kiel als auch gegen Bochum zu Hause. Ich denke, das ist definitiv ein Vorteil. Gerade bei Bochum wirst du nicht auswärts spielen. Die sind besonders heimstark. Und man hat noch ein bisschen Zeit dahin. Also Bochum ist der 32. Spieltag und Holstein Kiel ist der 26. Spieltag. Also sprich, wenn wir jetzt die These vertreten würden, na, mit ein bisschen Training kriegt das Frank Schmidt schon wieder auf ein höheres Niveau und dann wird es besser. Bis dahin könnte es passiert sein. Aber welchen Vorwurf oder welche Vorwürfe müssen sich denn Frank Schmidt, sein Trainerteam und auch Holger Sandwald trotzdem machen? Weil natürlich, also ich will jetzt nicht so tun, als müsste Heidenheim die Klasse halten. Das ist natürlich Quatsch. Aber ein bisschen hatte ich auch den Eindruck, vor allem in der Hinrunde, dass man sich am Anfang noch zu sehr auf dieses Argument eingelassen hat, zu sagen, ja, das war jetzt Pech, ist halt auch gerade schwierig und wir wissen, wo wir herkommen, wir sind der kleine FCH, das stimmt ja alles, aber irgendwann spielst du auch so, wie du sprichst und ich hatte den Eindruck, dass eine Stärke von Heidenheim immer war, dass man sich gegenüber, sich selbst gegenüber auch eine gewisse Härte hatte und deswegen auch hart für den Gegner war.
Ein bisschen hast du es dir jetzt eigentlich schon selbst beantwortet, weil das, denke ich, tatsächlich ist der Punkt gewesen, dass man am Anfang wirklich, man ist super reingestartet und dann möchten sie ja auch nichts hören. Ja, Mensch, super und so, was ist denn jetzt dieses Jahr drin und jetzt rockt er ja erstmal alles. Da sind sie dann ja auch weit weg von. Aber dann hast du diese Niederlagenserie und vielleicht sind sie dann einfach zu spät mit sich selbst ins Gericht gegangen und haben zu spät erkannt, okay, das war einfach nicht gut oder einfach mal vielleicht auch mal ein oder zwei Spieler mal öffentlich an den Pranger stellen vielleicht oder so. Manchmal weckt das ja auch eine Mannschaft aus der Lethargie. Das wurde halt nicht gemacht und jetzt erst so, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber gut, dann war diese Niederlagenserie, da haben sie sich dann noch hinter versteckt, da hast du gegen Frankfurt, Stuttgart, Bayern wer war noch dabei? Leverkusen, glaube ich, war noch dabei in diesem Komplex von 6-7 Spielen, sage ich jetzt mal grob, dass du da jetzt nicht unbedingt mit 7 Punkten rausgehst, war dir von vornherein klar, aber dahinter hat man sich dann natürlich auch versteckt. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass dann auch mal gesagt wurde, ja, wir müssen ja mal gucken, gegen wen haben wir gespielt. Das ist ja klar. Oder wenn du nach Leverkusen fährst, dann kriegst du halt 5 Stück. Hast ja dann sogar noch 2 gemacht. Aber das war vielleicht dann, wenn du sagst jetzt, was er sich vorwerfen lassen können, dann vielleicht, dass sie sich dann vielleicht selbst noch ein bisschen am Anfang so in die Tasche gelogen haben und haben gesagt, ja, aber die anderen Gegner kommen ja noch. Aber in Kiel verlierst du. Und du verlierst in Bochum, das war das, das haben sie hier schon fast als Spiel des Jahres dann tituliert. Das letzte Spiel des Jahres nach dieser ganz schlimmen Niederlagenserie. Und dann verlierst du sang- und klanglos in Bochum mit einer wirklich schlechten Leistung. Und das war dann sozusagen, sag ich mal, schon fast so der Knockout. Und dann bist du Gott sei Dank in den Winter gegangen. Also das wären vielleicht so mal die Ansätze von meiner Seite aus.
Und gerade in so Spielen wie eben in Bochum, da brauchst du eine Widerstandsfähigkeit und da brauchst du auch die Spielertypen, die das transportieren können. Also, dass da mal ein Paul Wanner, ein Leo Sienza, dass die da mal crumblen, sagt man auf Englisch, also dass die das vielleicht nicht alleine schultern können, das will man diesen jungen Spielern ja vielleicht auch gar nicht zum Vorwurf machen. Aber zum Beispiel hat da jemand gefehlt, der ja öffentlich kritisiert wurde, war ja vielleicht der eine, bei dem es der Fall war, nämlich Leonard Maloney. Welche Rolle spielt es denn, dass er jetzt auch gar nicht mehr da ist und ja, erklär mir mal, was da überhaupt los war die letzten Monate. Ich habe es nicht so ganz verstanden.
Ja, also da kann ich leider auch nur spekulieren. Es ist einfach so, wenn man sich gegen den FC Heidenheim stellt, das behaupte ich jetzt einfach mal, kann ich hinterher dann anrufen und sagen, dass das nicht so stimmt. Ich glaube, dann ist man dann auch raus aus dem Radar. Und Leonard Maloney wird irgendwann signalisiert haben, pass auf hier, ich werde den Verein verlassen, obwohl man quasi Leonard Maloney auch zu dem gemacht hat, was Leonard Maloney ist. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Ich habe mich mit einem Kollegen vom Kicker mal unterhalten über Leonard Maloney, der dann zu mir sagte, der soll doch mal ganz froh sein, dass er in Heidenheim spielt, weil in einer anderen Mannschaft wird der mit seiner Laufleistung und Schnelligkeit, mangelnden Schnelligkeit nicht funktionieren. Jetzt wird das probieren in einer anderen Mannschaft, dann wird sich bestätigen, ob es stimmt, was der Kollege gesagt hat. Aber Leonard Maloney war eigentlich immer so der Inbegriff von dem, was Heidenheim ausmacht. Also genau das, was du vorhin gesagt hast, dass man dazwischen kloppt, an der Mittellinie mal einen umsenzt, im Idealfall mit ein bisschen Ball, aber dass das Stadion hinter einem steht und du sagst, okay, das ist Heidenheim, das macht's aus. Aber der hat dann natürlich seine Stellung innerhalb des Teams dann durch Niki Dorsch so ein bisschen verloren, der ein ganz anderer Spieltyp ist, aber auch mal dazwischen lang kann, aber natürlich viel mehr Kreativität im Spiel einbringt. Ja, und dann hast du dann auf einmal so einen Leonard Maloney, der letztes Jahr, glaube ich, 33 Spiele gemacht hat, wenn ich es richtig weiß, plus dieser gelben Kartensperre halt, die er dann obligatorisch irgendwann hat. Und der ist dann auf einmal ins zweite Glied und dann führt das vielleicht auch zu Unzufriedenheit bei ihm selbst. Ist ein sehr reflektierter Typ und ich glaube, vielleicht hat er für sich selbst erkannt, pass auf, dann suche ich hier das Weite, wenn ich jetzt die Chance habe. Da finden Gespräche statt, von denen wir niemals erfahren werden. Und wer weiß, wann die angefangen haben, wer weiß, wann der FCH das mitgekriegt hat, dass Leonard Maloney sich mit anderen Vereinen vielleicht auseinandersetzt. Und Schmidt hat es kürzlich noch gesagt, auch unabhängig von Leonard Maloney, er braucht halt Leute hier, die den Fokus auf FCH legen und die nur den FCH in den Mittelpunkt rücken. Aber das ist dann vielleicht auch dann dieses Novizentum des FCH in der Bundesliga, weil da ticken die Ohren einfach ein bisschen schneller und vor allen Dingen ganz anders als noch in der Hallenwelt zweite Liga, würde ich jetzt mal sagen.
Und vielleicht kommt da noch mit dazu, dass es halt für die Art des Fußballs, die Frank Schmidt spielen lässt, ist der Sechser fast die wichtigste Position. Ich würde sagen Sechser und Innenverteidiger, weil der Sechser ja auch oft zum Innenverteidiger wird, immer mal wieder, je nach Situation. Und hat man sich da dann vielleicht auch die Besetzung der Zentrale ein bisschen zu einfach gemacht, indem man einfach gehofft hat, dass Niklas Dorsch, der zurückkommt vom FCA, wieder der alte Heidenheimer Niklas Dorsch ist? Also das war auch so ein Transfer. Ist natürlich jetzt sehr viel im Nachhinein, wissen es wir Journalisten immer besser, das ist mir schon klar. Aber so ganz zu Heidenheim passend fand ich es dennoch nicht. Weil wenn man bei Augsburg hingeguckt hat, hat man viele Verletzungen gesehen bei Niklas Dorsch. Und man hat gesehen, über eine ganze Saison richtig gute Leistungen hat er ehrlicherweise eigentlich nicht gebracht.
Plus, er ist jetzt gerade verletzt.
Genau.
Das ist natürlich in deiner Aufzählung. Und vielleicht, wenn ich mich daran erinnere, was wir eingangs gesagt haben mit dem Heidenheimer Weg, vielleicht ist der ja doch schon im Sommer irgendwie so ein bisschen falsch. Vielleicht hast du ja doch recht gehabt. Mit Niki Dorsch, den haben sie am Deadline-Day dann noch geholt. Kann ich mich noch daran erinnern, weil der Gambi noch irgendwie angerufen hat, gesagt, ja, der Pressesprecher, ja, wir veröffentlichen gleich noch was und so. Und habe ich gesagt, ja, kann ich jetzt auch nichts mit anfangen, weil ich nämlich gar nicht im Büro sitze und so. Da kann ich also nie vergessen. Und hat man von einem Bundesligisten einen anderen Spieler geholt, was jetzt auch nicht so typisch Heidenheim war, kann man sagen. Und ja, ich glaube schon, dass man sich so ein bisschen vorgestellt hat, der Niki Dorsch, der eigentlich so, wenn man möchte, so den Aufschwung von Heidenheim und das ganze Heidenheimer Spiel, als er damals da war, schon so ein bisschen verändert hat. Also, dass man nicht mehr so plump den Ball einfach rausschlägt. Kevin Müller war noch ein anderer Torwart damals, der jetzt, sag ich mal, auch einiges dazugelernt hat. Aber Niki Dorsch hat dann das Heft in die Hand genommen und hat dann Heidenheim auch in der zweiten Liga nach oben gebracht. Ist ja dann auch entsprechend seinen Weg gegangen. Der jetzt auch nicht, wie du schon richtig sagtest, nur noch von Erfolg gekrönt war, nach Gent und dann Augsburg. Aber vielleicht ist das eine Idee gewesen, vielleicht ist es auch intern einfach, vielleicht ist auch Meloni vielleicht mit diesem plötzlichen Konkurrenzkampf da nicht mehr zurechtgekommen. Keine Ahnung, also auf mich, auf dem Platz war es immer so und wir sitzen recht nah, in Heidenheim ist ja recht klein und du siehst manchmal das Gesicht von Leonard Meloni und denkst dir, mein Gott, wenn du mit dem redest, ein lieber netter Typ, aber da hat er Messer zwischen die Zähne gefühlt und er möchte den Gegner auffressen. Und diese Aggressivität, die hat jetzt so keiner gerade in dem Spiel. Und Niki Dorsch ist jetzt nicht so ein Spieler, der das genau auf den Platz bringt, meiner Meinung nach.
Ja, und du siehst es ja vielleicht auch daran, welche Rolle jetzt in den letzten Spielen Schöppner und Kerber schon gespielt haben. Also da hattest du den Eindruck, die sollen eigentlich am besten alles machen. Sowohl jeden Angriff im Keim ersticken, als auch jeden Angriff einleiten und aktuell, weil über Stürme müssen wir gleich auch noch sprechen, auch noch abschließen. Also Schöppner ist ja regelmäßig der gefährlichste, in Anführungszeichen, Spieler, weil er die meisten Schusschancen hat, die er sich rausholt. Sind aber halt dann logischerweise oft Distanzschüsse, die selten reingehen. Also ich habe den Eindruck, man kann auf alle Mannschaftsteile gucken, aber diese Zentrale, die ist gerade nicht gut genug besetzt und diejenigen Spieler, die da sind, keiner von denen macht das für sich genommen richtig schlecht. Bei keinem würdest du sagen, ich habe ja gerade auch Kerber und Schöppner eigentlich gelobt, aber gemeinsam machen sie es nicht gut genug und insgesamt bringen sie sich immer wieder in seltsame Situationen. Also gegen St. Pauli zum Beispiel gab es eine Szene, da bin ich richtig erschrocken, das war noch beim Stand von 1:0 in der zweiten Hälfte, da überspielt St. Pauli das Pressing von Heidenheim, das hat der St. Pauli sehr gut gemacht. Und der Sechserraum ist offen und normalerweise in der letzten Saison hättest du sagen können, 21, 22, okay, jetzt ist der Sechserraum wieder geschlossen. Und das ist nicht passiert. Es sind nicht alle im Vollsprint zurückgelaufen. Und da dachte ich mir, da habe ich mir zum allerersten Mal, ist jetzt kein Witz, richtig Sorgen gemacht und dachte mir so, oh, wenn das nach der Winterpause mit den Neuzugängen, wenn das so ist, dann stimmen hier Basics nicht, die auch da sein müssen, egal ob Conference League, Verletzungen und so weiter und so fort. Es ist jetzt nur eine Szene, aber wie groß sind denn deine Sorgen, wenn du auf Heidenheim blickst?
Ja, also tatsächlich sind die Sorgen da und das, was du gerade gesagt hast, ist auch wieder, wir sind jetzt schon in der Liste deutlich weiter, sicherlich auch ein Punkt. Das hätte es tatsächlich nie gegeben, da muss ich dir vollkommen zustimmen. Dieser unbändige Willen und dieses nicht alle kommen zurück. Also wir haben es damals ja auch gesagt, Tim Kleindienst war der erste Verteidiger. Zivzivate will ich das jetzt gar nicht anlassen, weil der auch sein Ding macht und der holt sich auch die Bälle an der Mittellinie. Aber dahinter funktioniert das halt nicht so richtig. Und wenn du dann als Heidenheim musst du natürlich über diese Tugenden kommen, weil du einfach nicht die Spieler hast, die jetzt irgendwie mein Spiel einfach spielerisch lösen. Da mache ich mir durchaus gerade Sorgen in dieser Saison, dass das definitiv eng werden wird. Also Platz 16 gerade, wenn du jetzt guckst, Kiel ist nur noch 2 Punkte dahinter. Du hast es vorhin gesagt, Pauli ist, glaube ich, ne, 18. Oder wer ist jetzt? Nee, stimmt gar nicht. Hoffenheim. Nee, Bochum. Ne? Ach, Bochum. Nein.
Achso, Hoffenheim hat 18 Punkte. Genau. Ja, so. Die sind 4 Punkte weg. Ja, genau.
Genau, die sind schon 4 Punkte weg. Dann hast du eigentlich nur noch die Konkurrenz und musst jetzt eigentlich um Platz 15 und Platz 16 spielst du eigentlich jetzt schon, wenn du ehrlich bist. Und dann, und Relegationsplatz will jeder Bundesligist vermeiden, Heidenheim natürlich auch, weil das dann diese Geschichte wird, diese 2020 schon mal nur in umgekehrter Rolle, die sie noch nicht hatten. Ohne du hast gerade Jan Schöppner angesprochen, da muss ich was zu sagen, das habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben. Ich kann mich noch daran erinnern, das war vor 2,5 Jahren aus einer zweiten Liga und den Namen darf ich nicht nennen, aber es war ein Heidenheimer Mitarbeiter. Und wir haben uns über Jan Schöppner unterhalten und haben gesagt, meine Güte, der wird hier auch nicht alt. Und jetzt mittlerweile ist er in einer Abstiegsmannschaft, sag ich mal, in so einem Kader von einem Abstiegskandidaten, einer der besten Spieler. Also das mal vielleicht mal was Positives auf die Person Jan Schöppner gemünzt. Der hat sich wahnsinnig gemacht, tatsächlich. Das finde ich tatsächlich, also da habe ich mich selbst auch, ich habe gesagt, ja, nee, das wird, zweite Liga ist Maximum, was der kann. Aber da habe ich mich geirrt. Und der Kollege, den ich nicht namentlich nenne, auch.
Gut, wenn man jetzt böse sein wollen würde, könnte man sagen, vielleicht hat sich auch der Kader Jan Schöppner angenähert und sie haben sich beide in der Mitte getroffen. Aber ganz so schlimm ist es ja nicht. Und das ist ja auch tatsächlich das Interessante, dass bei allem, was man natürlich kritisch sehen kann, bei der Kaderbesetzung vom FC Heidenheim, wo man aber eben auch richtigerweise einschränken muss, ja gut, es ist halt der erste FC Heidenheim, gibt es ja unheimlich viele interessante Spieler. Also von eben ganz hinten mit Omar Traoré, Franz Kretzig, jetzt noch jüngst mit dazugekommen, eben übers Mittelfeld. Ich finde, Luca Kerber ist ein total interessanter Spieler, bis eben vorn in die vorderste Reihe, auch wenn es nervt, Paul Wanner muss dann natürlich genannt werden, Sienza, interessanter Spieler, Sirlot Conte, schnellster Spieler der Liga, zumindest aktuell, mal gucken, was die anderen noch so aufs Feld bringen, jetzt in der weiteren Saison. Also wenn wir jetzt mal einfach drauf schauen, welches Potenzial in diesem Kader steckt, wie würdest du das denn bewerten? Da kann man ja eigentlich auch, man könnte ja viel positiver über Heidenheim sprechen, wenn die Tabellensituation eine andere wäre. Wenn die jetzt 4 Punkte mehr hätten oder, na gut, 5 Punkte mehr, dann wären die vor Hoffenheim 19 Punkte. Man wäre ungefähr in der Range, die Frank Schmidt immer haben will. Er will ja immer mindestens so viele Punkte haben, wie gerade Spieltage gespielt sind. Ich glaube, dann würden wir ganz anders über Heidenheim reden, obwohl diese 5 Punkte, die können wir uns auch jetzt mit Glück und Pech aus den vergangenen Spielen rausziehen. Da müssten wir die nur einzeln durchgehen. Also die hätten da sein können. Wie blickst du denn im Vakuum auf den Kader?
Aber wenn du das sagst, das kannst du ja rein theoretisch immer sagen. Ne? Also und dieses hätte.
Naja, nicht bei allen Teams, ehrlicherweise. Da kenne ich auch Kader, die sind ein bisschen schlechter zusammengestellt.
Ja, aber jetzt, Entschuldigung. Ja, gut, aber da ist ja nochmal eine andere Qualität hinter, nochmal viel mehr Power. Aber wir reden ja nicht über Hoffenheim. Jess Torup hat jetzt nach dem Augsburg-Spiel zum Beispiel gesagt, vor 3 Spieltagen, als das 0-1 gegen Stuttgart haben sie verloren, jetzt haben sie 3 Siege nacheinander. Vor 3 Spieltagen habt ihr gesagt, wir werden absteigen und wir werden die Klasse nicht halten und jetzt redet ihr von Europa. Also da sieht man mal, dass schon so eine gewisse Mannschaften-Range, sag ich mal, sich so in so einem Blickfeld verhält, wo es nach oben, nach unten geht. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass Heidenheim noch irgendwie nach oben guckt oder so. Das wird diesmal definitiv nicht passieren. Aber es ist einfach, ich will diese Floskel nicht nennen, aber es ist halt sehr schnelllebig tatsächlich. Also als die gegen Union Berlin gewonnen haben und dann das Unentschieden in Bremen geholt haben, da habe ich gedacht, wow. Dann haben sie den Relegationsplatz verlassen, dann war Hoffenheim auf einmal 16., Heidenheim 15. Dann gehst du ins Heimspiel gegen St. Pauli und da habe ich gedacht, das wird jetzt mal so ein richtiges Ausrufezeichen. Die werden bei allem Respekt vor St. Pauli und auch was der Blessina macht, der kommt übrigens auch hier aus der Ecke, die spielen die kaputt. Und die holen 7 Punkte aus der englischen Woche, weil auch eingangs dann Frank Schmidt gesagt hat, Gott sei Dank haben wir jetzt eine englische Woche, hört sich doof an, aber da gibt es 9 Punkte zu verteilen. Hätten die 7 geholt, dann hätten wir auch jetzt ein ganz anderes Gespräch.
Der Punkt gleich mit St. Pauli, genau.
Ja, dann wären sie ganz anders unterwegs. Und das ist das halt. Ja, Glück, Pech, aber ich meine, sonst würden wir nie über einen Fußball diskutieren. Sicherlich Pech in einigen Spielen gewesen, auf Konstanz, auf lange Sicht ist das kein Pech, bleibe ich bei, weil dann ist es einfach vielleicht auch fehlende Einstellungen. Bei einigen muss man ja auch mal in Frage stellen. Wieso die dann immer diese komischen Tore kriegen, wieso dann im Mittelfeld, was du gerade gesagt hast, warum sind dann auf einmal Lücken da? Was Frank Schmidt wahrscheinlich noch viel mehr aufregt als jeden anderen Menschen auf diesem Planeten. Da gehe ich fest von aus. Und das eigentlich gar nicht zum FCA passt.
Aber war das schon immer so beim FCH, dass man einen so jungen Kader auch auf manchen Positionen hatte und eben so Spieler, wo du dir wirklich gut vorstellen kannst, also bei allen, die ich jetzt genannt habe, das werden sehr wahrscheinlich nicht alle schaffen, aber bei allen könnte ich mir vorstellen, die nehmen jetzt in ein, zwei Jahren eine Entwicklung, dass sie dann weiterziehen und auf jeden Fall Bundesligaspieler sind bei einem Verein, der vielleicht in der Nahrungskette noch über Heidenheim steht. Also ist das normal so?
Ja, also normal jetzt auf alle gelegt sicherlich nicht, aber es gibt ja genug Beispiele. Also wenn du zum Beispiel Kevin Sesser nimmst, der vergangenes Jahr dann sich in der Bundesliga durchgesetzt hat, ein Eigengewächs aus dem NLZ raus. Will jetzt das Fass nicht aufmachen, aber es ist natürlich bitter, dass dann so einer in die zweite Liga wechselt. Und es ist ja jetzt, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass das jetzt nicht unbedingt wegen der schönen Stadt Berlin war, sondern eher fürs Portemonnaie gedacht. Das ist natürlich bitter sowas. Da fehlt natürlich der Idealismus, aber wo gibt's denn im Fußball schon, ne? Und es gibt da schon einige Beispiele, dass die sich auch, glaube ich, nur in Heidenheim so entwickeln konnten. Ein Kerber, du hast ihn jetzt schon angesprochen, auch völlig zu Recht, der hat jetzt sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Hättest du ja vorher nicht gedacht, der kommt von Saarbrücken. Die sehen das halt im Umfeld, obwohl Saarbrücken jetzt schon ein bisschen weiter weg ist, aber die sehen diese Spieler und die sehen dieses Potenzial darin. Und diese Entwicklung haben schon einige gemacht. Jan Schöppner hatten wir gerade schon. Jan Schöppner ist jetzt gesetzt in der Mannschaft. Jan Schöppner war vor vier, ich weiß gar nicht mehr, wann der genau gekommen ist, 4, 5 Jahren war der zweites Glied, ist immer weiterentwickelt worden. Können wir alle durchgehen. Manuel Busch ist damals auch mal jemand aus der vierten Liga gekommen. Patrick Meinke ist jetzt Kapitän der Bundesliga-Mannschaft, ist auch aus der Regionalliga gekommen. Also da gibt's schon viele Beispiele. Und da wären wir wieder beim Heidenheimer Weg. Das machen sie gerne. Und das zeugt ja auch davon, deswegen kann man, glaube ich, auch sagen, dass Frank Schmidt ein guter Trainer ist. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Wobei er immer gesagt hat, wenn er gefragt wird, ja, wie würden sie beim anderen Verein funktionieren, sagt er, weiß ich doch nicht, war ich ja noch nie. Das weiß keiner und weiß auch gar nicht, ob man das irgendwann erleben wird. Oder ob er so ein Giroud wird. Dass er dann einfach mit 65 irgendwann sagt, okay, jetzt höre ich auf. Keine Ahnung. Aber ja, das ist schon häufiger passiert. Allerdings ist es in der Bundesliga, glaube ich, dann nicht mehr ganz so einfach, das umzusetzen, weil du hast die Zeit einfach nicht, die Spieler dann so langsam heranzuführen und sagen, ja, Junge, nächsten paar Spiele, da explodierst du. Du brauchst da schon so 5, 6, die einfach Bundesliga können und die einfach die Attribute auf den Rasen bringen, die dann auch Widerstandsfähigkeit ausmachen. Und da rumherum kannst du vielleicht 1, 2 weiterentwickeln, aber nicht 5, 6. Das glaube ich nicht.
Also eigentlich ein typischer Heidenheimer Kader. Jetzt habe ich dich vorhin ja eingangs gefragt, was fehlt denn? Und da hast du geantwortet, Tore.
Bleib ich bei.
Ja, aber könnte man nicht auch genauso gut auf die Abwehr gucken und sagen, was fehlt, sind weniger Gegentore, weil 40, das heißt, man hat einen schönen Zweierschnitt aktuell. Und vor allem, man hat ja immer wieder auch diese Nackenschlagstore, also dass man wieder und wieder es nicht schafft, den Punkt zu retten. 13 Niederlagen hat Heidenheim schon und das nach 19 Spielen. Das ist tatsächlich eine Absteigerbilanz, so muss man das sagen. Und in der Abwehr hat sich ja eigentlich am wenigsten verändert. Warum steht die dann so viel schlechter?
Ja, du fragst ja Sachen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel die Umschaltaktion von Augsburg siehst, du hast dann Gimba und Mainka im Zentrum, die stehen da ihren Mann. Aber wir hatten ja vorhin auch mal Statistiken aufgeschlagen und die meisten Kilometer waren es, glaube ich, haben Gimba und Mainka. Das spricht jetzt auch nicht unbedingt für eine funktionierende Mannschaft, wenn die beiden Innenverteidiger am meisten laufen. Also das war bei mir damals in der Kreisliga anders. Auf jeden Fall ist das natürlich vielleicht auch noch ein Stück weit Überforderung. Dann sind wir wieder im Mittelfeld. Wenn die Löcher, so du hast es vorhin aufgezeigt, wenn die Löcher dann da sind, du hast noch die zwei IVs da und du hast, die Außen stehen eigentlich auch ganz gut, aber es ist einfach nicht so, dass einfach die letzte Kette nur verteidigt. Und dann, wenn die halt so viel laufen müssen, das weiß ich, dann fehlen natürlich auch 2-3%. Und wenn das Mittelfeld aber vorher besser funktioniert und die vielleicht schon mehrere Sachen abfangen, dann kommt natürlich nicht viel mehr durch. Und dann müssen Mainka und Gimba vielleicht nicht so viel sprinten, nicht so viel laufen insgesamt und nicht so viel ackern. Und das sind sicherlich Punkte, die dazu führen, dass du dann auch so Eiertore kriegst, die du vielleicht letztes Jahr nicht gekriegt hättest. Also das wäre zumindest mein Ansatz meiner Erklärung.
Ja, okay, also sprich, die Abwehr fängt vorne an. Das ist ja das, was man immer so gerne gesagt hat.
Ja, es ist so. Gerade in dieser Mannschaft ist das auf jeden Fall so, wenn da nicht alle hinterm Ball sind. Ich sag mal, wenn du guckst auf alle 18 Mannschaften, aber wenn du das siehst bei 2, 3 Spielen, was in Heidenheim los ist, dann ist das doch auch schon augenscheinlich. Und das ist der Punkt.
Ja, vor allem, also es ist so schwer, das in Worte zu fassen, weil das klingt wie so Bauernweisheiten, die man da sagt. Ja. Aber was halt bei Heidenheim wirklich in dieser Saison drastisch zurückgegangen ist, ist der Nervfaktor für den Gegner gegen Heidenheim zu spielen. Und das geht eben los, sorry, dass ich nochmal Tim Kleindienst erwähne, das tut wahrscheinlich allen Heidenheim-Fans weh, aber der war ja letzte Saison nicht nur derjenige mit den meisten Sprints, sondern auch der mit den meisten Fouls, und zwar ligaweit. Der war über 30 Fouls vor dem Spieler mit den zweitmeisten Fouls. Übrigens, ich habe geguckt für diese Saison, er führt diese Rangliste wieder an. Go Tim, du wirst dir auch wieder die Pole Position sichern. Und warum macht er das? Weil er zum einen sehr stark gegen den Ball arbeitet und aber, weil es auch eine Verschnaufpause für die eigene Mannschaft bietet. Und dann kannst du nämlich dann auch auf eine andere Art und Weise hinter den Ball kommen, wenn einfach vorne der Stürmer einen Foul macht, das nicht schlimm ist. Er sieht ja dann nicht 15.000 gelbe Karten pro Saison, aber es sind halt ständige Fouls. Und das ist zum Beispiel auch so ein ganz kleines Element. Das ist nicht ein alleiniger Grund, aber das fehlt bei Heidenheim auch, dass die Gegner manchmal auch sehr einfach kombinieren können. Und St. Pauli hat sich bei dem Auswärtssieg total wohl gefühlt. Also bei denen hat der Matchplan richtig funktioniert. Hat natürlich auch dieser Strafstoß geholfen, so ehrlich muss man sein. Ansonsten wäre es eher ein 0-0-Spiel gewesen von beiden Seiten. Aber St. Pauli war in jeder Spielphase eigentlich, fanden die das ganz cool da auf der Alp. Haben sich im Spielaufbau haben sie es ganz gut hingekriegt. In ihrem Pressing waren sie ganz gut. Und in den Umschaltsituationen, es war alles angenehm zu spielen für St. Pauli, deswegen war es nicht leicht und die mussten trotzdem was tun und sie hatten auch Glück, dass es ein Sieg wurde, aber es darf doch nicht so leicht sein, gegen Heidenheim zu spielen. Und das finde ich, also das hätte ich nicht gedacht, dass das mal bei Heidenheim der Fall ist, dass du eigentlich relativ auf Bundesliga-Niveau einfach gegen Heidenheim spielen kannst.
Aber das ist ja auch das, was wir eingangs sagten, die Saison. Dass alles da so ein bisschen anders ist. Und genau diese Tugenden quasi, dass sie nicht auf den Platz kommen. Und Frank Schmidt hat sich jetzt charakterlich nicht verändert und er will immer noch genau diese Sachen haben. Und er sagt immer wieder, ich möchte wenigstens sehen, dass die Einstellung stimmt. Und die stimmt halt oftmals nicht. Und da bleibe ich dann auch tatsächlich bei, dass die kann nicht bei allen stimmen. Sonst würde es nicht immer wieder diese doofen Gegentore geben. Sonst würde es nicht immer wieder diese Lücken im Mittelfeld geben, die dann zu den weiteren Lücken hinten entstehen. Und du hast einen guten Schlussmann, sicherlich einen guten Schlussmann, mit dem sie jetzt glücklicherweise auch verlängert haben, was ja hier die Heidenheimer sehr freut. Aber der hält halt auch nicht alles. Auch wenn Frank Schmidt letztes Mal gesagt hat, das ist noch ein Torwart. Also das ist der klassische Torwart. So, ja. Obwohl er es, glaube ich, so halb nett, halb, eigentlich ist es ja schon fast despektierlich, wenn du nicht so ein moderner Torwart bist. Aber ganz moderner ist er ja tatsächlich nicht. Ja, aber du hast recht, dieser Nervfaktor, das trifft ganz gut. Dieses Nervige, dass man denkt, oh nein, wir haben keine Ruhe, immer ist da einer, irgendeiner läuft da noch auf mich zu, ich kann mich nicht vernünftig meinen Mitspieler anspielen und so. Und das stimmt, dass dieser Nervfaktor, der fehlt. Übrigens, wo du gerade dem Kleindienst gesagt hast mit dieser Geschichte, hast du natürlich vollkommen recht. Ich fand es sehr lustig, als er dann das erste Mal zu Julian Nagelsmann berufen wurde und Julian Nagelsmann gesagt hat, jetzt hör mal auf damit, wir sind die deutsche Nationalmannschaft, du brauchst hier nicht immer bis zur Mittellinie zurücklaufen, dafür haben wir andere Leute, da muss ich so lachen. Das muss er jetzt erstmal in seinen, das ist natürlich ein Luxusproblem, weil er jetzt weniger machen muss, aber das kann der ja gar nicht. Der ist ja vom Typ her so. Ja, also den würden sie wahrscheinlich mit 37 noch zurücknehmen in Heidenheim. Der hat ja Kultstatus.
Ah, nicht, dass man da in die Niklas-Dorsch-Falle tapft, wie ich sie jetzt einfach nenne. Vorsichtig sein, je nach Tabellensituation. Und all das, was wir jetzt angesprochen haben, das führt ja auch dazu, dass man seine Heimstärke verloren hat. Heidenheim ist Platz 18 in der Heimtabelle. Ist natürlich immer so ein bisschen eine Momentaufnahme, weil man spielt ja gegen jeden Gegner zu Hause nur einmal. Das heißt, so richtig aussagekräftig ist es tatsächlich leider erst nach 17 Heimspielen. Aber das hat jetzt nichts, ist das ein Zufall oder hat das auch damit zu tun, hat sich vielleicht auch im Stadion, im Umfeld was verändert?
Ja, das glaube ich tatsächlich nicht. Also die Fans sind so in dem kleinen, in der kleinen beschaulichen Feuchtarena nach wie vor laut supporten und haben auch in den richtigen Momenten tatsächlich, wo es mal nicht gelaufen ist, mal gegen so richtig gute Mannschaften, wo es einfach, dann sehen die Fans tatsächlich auch, okay, da haben wir jetzt einfach keine Chance. Allerdings, und da wären wir schon wieder beim Thema, dieses 0-4 gegen Frankfurt, sowas hätte es in der vergangenen Saison einfach nicht gegeben. Also du verlierst gegen eine Top-Mannschaft, sagst hinterher, okay, wir verlieren gegen eine Top-Mannschaft, das ist in Ordnung, aber nicht 0-4. Und sagen wir mal, abgeschlachtet worden. Abgeschlachtet worden in den letzten Jahren ist eigentlich Heidenheim nie so richtig. Die haben sich immer noch irgendwie gewehrt und dann hast du halt mal 1-3 verloren, maximal 1-4, wenn es mal richtig doof gelaufen ist. Aber du hast nie so sang- und klanglos verloren. Und das war dann schon so, wobei sie selbst gegen Frankfurt dann noch irgendwann hinterher doch geklatscht haben. Aber irgendwann haben die natürlich auch die Schnauze voll. Jeder, der sich auch jetzt freut, dass Heidenheim, das kleine Heidenheim in der Bundesliga ist, will er trotzdem, wenn er dann im Stadion ist, dann auch mal seine Mannschaft dann sehen und die dann vernünftig performt und dann die ganzen Tugenden, die wir jetzt in der letzten Dreiviertelstunde aufgezählt haben, die auch mal wieder erkennt und dann sieht, okay, das ist meine Mannschaft. Und dann kannst du dann auch vielleicht verlieren. Jetzt vielleicht nicht mehr. Aber das wäre vielleicht dann in der Hinserie mal vielleicht, in der Hinrunde mal ein bisschen besser gewesen. Und das war halt, ja, leider zu selten. Aber Umfeld hat sich nicht geändert. Das kann man nicht sagen, nee.
Wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn das jetzt schon kommt. Und hat das einen Einfluss gehabt, deiner Einschätzung nach, auf die Art und Weise, wie die Europapokalspiele angenommen wurden? Also am Anfang war ja alles eitel Sonnenschein. Man dachte sich, trotz Mehrfachbelastung startet Heidenheim so gut in die Liga. Oh Gott, wie soll das weitergehen? Und dann wussten wir ja alle nicht, dass dieser schwarze November kommen würde, der einfach so wehtut als Heidenheim-Fan. Aber von außen betrachtet hatte ich schon das Gefühl, dass die anfängliche Euphorie und auch dieser Unglaube, mein Gott, wir spielen international, das gibt's ja alles gar nicht, dass das fast zu einer Genervtheit gewichen ist. Vielleicht ist das Wort zu hart, aber so eine Ernüchterung, dass man sich gedacht hat, oh Gott, jetzt holen wir uns auch am Donnerstag noch unsere Niederlage, dabei müssen wir doch jetzt mal in der Liga gewinnen. Ist das nur mein Eindruck?
Also erstmal war es, glaube ich, nicht nur der November. Ich glaube, der Winter kommt noch ein bisschen weiter in Dezember rein.
Bis in Dezember, ja. Es war einfach der schwarze Winter.
Ja, genau, sagen wir so. Herbst-Winterzeit war nicht gut. Ja, gut, am Anfang hast du ja so gehabt, dass du die Conference League so als Wohlfühloase gehabt hast. Ne? Du hast in der Liga verloren, dann hast du in der Conference, hast du dann in Schottland auf einmal gewonnen. Das war aber auch wieder so ein Spiel, das musste auch nicht unbedingt gewinnen, sage ich mal. Da waren sie zum Beispiel effizient, also zwei Chancen vorgefühlt und fahren dann mit dem 2-0 nach Hause und sind dann quasi schon so fast in dieser Playoff-Geschichte drin. Und dann kam ja dann, glaube ich, Chelsea, hat jetzt keiner wirklich mit gerechnet, dass sie, glaube ich, gegen Chelsea gewinnen, war dann nochmal ein richtiges Highlight, das hast du auch im Umfeld gemerkt und wir als Mediapartner vor Ort haben das dann auch an der Marketingstrategie gemerkt, dass dann erstmal der Verein so ein Bundle verkauft hat. Also du bist dann im Heimspiel, jetzt ich kriege die Namen jetzt tatsächlich nicht mehr auf die Kette, die zwei anderen, nenne ich sie jetzt mal, plus Chelsea, im Package kaufen kannst. Aber alle wollten natürlich nur Chelsea, weil da hätten sie 100.000 Karten verkaufen können. So ein Hype war das. Aber es fiel dann trotzdem. Und da gab es dann auch Standing Ovations. Und das war ein absolutes Highlight für diesen Verein. Und das kann ihn ja auch keiner mehr nehmen. Mhm. Aber es fiel genau in diese ganze Niederlagenserie rein. Und im Endeffekt guckst du jetzt hinten drauf und sagst, ja, auch das Spiel hast du auch verloren. Kannst du ja auch nichts von kaufen. Irgendwie, klar, Fanschals, Chelsea, Heidenheim hast du jetzt einmal gehabt und hast vielleicht, wenn du Kopenhagen jetzt ausschaltest, kriegst du die vielleicht sogar nochmal irgendwie als Gegner. Aber das im Endeffekt sagst du dann, ja, nee, ich hätte aber lieber 10 Punkte mehr in der Bundesliga. Und wäre vielleicht dann, hätte ich vielleicht nicht in Schottland gewonnen. Wäre ich vielleicht dann einfach ausgeschieden, hätte gesagt, Mensch, das war trotzdem toll. Aber das sind so, da würden sie beim FCA, die verantworte ich mir wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn du solche Sachen sagst. Nach außen hin sagst du sowas natürlich nicht. Darfst ja auch nicht.
Ja, vor allem, weil es ja auch spekulativ ist. Wer weiß, ob Heidenheim 10 Punkte mehr hätte oder ob wir nicht genau dieselbe Diskussion führen würden. Vielleicht mit 2 Punkten mehr wärst du ja immer noch 16. Also es ist halt, wie es ist, gerade bei Heidenheim. Aber wenn wir da mal versuchen, auf die Zukunft zu blicken. Also 4 Punkte Rückstand sind es aufs rettende Ufer. 2 Punkte Vorsprung hat man vor Kiel und ich gehe davon aus, auch vor Bochum, auch wenn wir noch nicht wissen, ob die 2 Punkte kriegen. Aber ich glaube, Heidenheim sollte mal lieber damit rechnen, dass auch Bochum nur 2 Punkte weg ist. Jetzt kommt Heidenheim zu Hause, dann Freiburg und du hast es schon angesprochen, der sehr anstrengende Februar, Kopenhagen auswärts, Mainz zu Hause, Kopenhagen zu Hause, ohne Auswärtsfans übrigens. Und dann geht's nach Leipzig. Wie blickst du auf die kommenden Wochen? Was glaubst du, kommt da auf Heidenheim zu? Und wie viel Anlass auf Hoffnung würdest du denn allen Hörerinnen und Hörern machen?
Ich weiß gar nicht, ob das meine Aufgabe ist, aber ich habe mir das auch mal notiert und habe mir parallel auch mal angeguckt, was Kiel und Bochum im Vergleich haben. Kiel hat Bayern, Frankfurt, Leverkusen. Das hört sich jetzt erstmal für Heidenheim sehr gut an. Mhm. Und die beiden spielen in diesem ominösen Monat dann noch gegeneinander, also Kiel gegen Bochum. Die nehmen sich dann gegenseitig schon mal die Punkte weg, was auch wieder gut ist für Heidenheim. Aber ja, jetzt spielt Heidenheim gegen Dortmund zu Hause. Also ich weiß nicht, wer die größte Krise gerade hat.
Dann Dortmund, definitiv Dortmund. Da fiel der Name Ralf Rangnick. Das Rangnickometer hat ausgeschlagen.
Ich habe auch schon gehört heute, ja, tatsächlich. Dann spielt sie in Freiburg. Glaube ich auch nicht, dass da so viel zu holen ist, wenn ich ehrlich bin. Dann kommen diese, und dann fängt wieder diese englische Woche-Thematik an. Dann haben wir wieder diese Trainingsbelastung, wo du keine Trainings hast, nur Regeneration hast. Kopenhagen, Mainz, du hast gesagt. Und dann in Leipzig holst du normal auch nichts. Und dann haben wir jetzt 14 Punkte. Was habe ich jetzt gesagt? Zu Hause gegen Dortmund. Ich weiß nicht, ob da vielleicht Platz der Knoten, ja, bei Dortmund ist eine Woche später. Dann holen sie gegen Dortmund vielleicht die Punkte. Dann hast du 17 Punkte nach dem Februar, wenn ich jetzt ganz, ganz düster prognostiziere. Und du kannst davon ausgehen, dass bei den anderen Mannschaften vielleicht am Punktekonto auch was passiert. Dann hast du vielleicht noch nicht mal mehr den Relegationsplatz inne. Aber das ist jetzt sehr, sehr, sehr spekulativ.
Und was ist dein Eindruck? Was würde ein Abstieg mit Heidenheim machen? Man steht ja finanziell solide da und man hat ja auch das Umfeld, was jetzt nicht Mülltonnen anzünden würde, sollte Heidenheim absteigen. Also da wird es keine schwarze Wand der Schande geben wie an anderen Bundesliga-Standorten und so weiter und so fort. Was würde passieren, wenn Heidenheim wieder runtergeht?
Das ist ja auch die klassische Thematik hier. Also jetzt siehst, Jan Schöppner hat verlängert für erste, zweite Liga. Mhm. Kevin Müller hat ja mit England lange geliebäugelt, ob er sich nochmal den Traum verwirklicht, auch weil sein Tim Klein jetzt sein bester Freund weg ist und so. Er hat jetzt auch verlängert, auch für die erste und die zweite Liga. Also die sind sich schon dessen bewusst, dass es auch in der zweiten Liga landen kann, dass sie landen können in der zweiten Liga. Wenn man jetzt den offiziellen Glauben schenken mag, was ich eigentlich in der Regel tatsächlich tue, weil sie wirklich authentisch sind, dann macht das mit dem FCH nichts. Aber was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass sie nicht enttäuscht sind. Also die wollen unbedingt diese Bundesliga halten, logischerweise. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Aber ich glaube nicht, dass das so eine Fahrschulmannschaft wird, wie, was weiß ich, Paderborn, was haben wir noch, Fürth. Da gab es ja etliche Beispiele, Braunschweig glaube ich auch mal, die dann direkt in die dritte Liga runtergegangen sind. Das wird nicht passieren, weil der Kader, so wie er jetzt ist, beisammen bliebe in Großteilen. Und ansonsten wird es dann nochmal einen warmen Geldregen regnen, weil sie alle abgesichert haben. Also ich glaube tatsächlich, dass Heidenheim sich dadurch durch die letzten zwei Jahre ohnehin sich einen Namen gemacht hat in Fußball-Deutschland. Und dann wären sie in der zweiten Liga, wären sie auch eine von den Top-5-Mannschaften in der zweiten Liga. Das glaube ich tatsächlich, weil sie sich einfach diesen Namen und diese, ja, sie haben sich das einfach erarbeitet. Und weil sie natürlich jetzt auch ordentlich Geld gemacht haben. Also für Heidenheimer Verhältnisse, die Conference League, im Idealfall bleiben sie drin, weil dann kriegen sie nochmal wieder ein bisschen mehr Geld, weil sie da im TV-Ranking dann wieder so ein bisschen anwachsen. Der Sandwart hat mir das mal irgendwann erklärt, mir war das zu hoch. Auf jeden Fall kriegen sie mehr Geld, das ist Fakt. Wenn sie jetzt absteigen, sind sie ein gut situierter Zweitligist. Aber sie sind nicht mehr das kleine Heidenheim, was sagt, wir sind froh, in der zweiten Liga Fußball zu spielen, sondern wir sind Heidenheim, wir wollen hier gut in der zweiten Liga mitspielen und wir haben den Anspruch, auch oben mitzuspielen. Das wäre der Unterschied. Das glaube ich. So wird es sein.
Also Heidenheim hat sich quasi hochgelevelt, aber hochgelevelt auf Zweitliganiveau. Durch den Aufstieg in die erste Liga hat man finanziell so die Einnahmen gemacht. Ich meine, es sieht ja auch alles ganz gut aus. Man hatte erst einen kleinen Gewinn, dann jetzt einen größeren, so 1,8 Millionen Euro. Der Umsatz ist aber krass gestiegen, weil man jetzt das Wirtschaftsjahr umstellt von Kalenderjahr auf Saison. Ist es alles ein bisschen schief jetzt mal für eine Saison, aber man geht davon aus, dass man von 39 Millionen Euro 2022 bis auf 86 Millionen jetzt wahrscheinlich dann im jetzt laufenden Wirtschaftsjahr kommen wird. Also sprich eine Verdoppelung und da bist du dann eben schon wirklich auf einem sehr gehobenen Zweitliganiveau. Die Frage ist nur, wo geht die Kohle hin? Weiß man das bei Heidenheim?
Ja, also gerade heute, wenn wir es jetzt hier aufzeichnen, war Gemeinderatssitzung, das schwelt ja schon seit längerem, dass das Stadion endlich mal ausgebaut wird. Also da gibt's Pläne, die sind schon seit 3 Jahren in der Schublade und das ist ja dann immer so ein Politikum, bleibt man am Standort. Der FCH möchte an diesem Standort bleiben, weil es auch so ein bisschen jetzt mittlerweile die FCH-DNA ist da vor Ort in der Voith Arena. Die Statik sagt, dass man maximal auf 27.000 ausbauen könnte. Mehr geht dann gar nicht. Und das wird dann in 4-5 Ausbaustufen funktionieren. Und wenn ich das richtig weiß, aber auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich, als ich es mal gehört habe, ist die erste Ausbaustufe auf 19.000 Plätze. Mhm. Wäre die, das ist ja dann, das muss ja so, wie damals beim Westfalenstadion, so quasi in klein aufstocken sozusagen. Das wird passieren in die Infrastruktur. Wird auf jeden Fall investiert werden müssen auch, weil es da schon alles recht eng ist und geknubbelt ist, Infrastruktur, und Sanwald sagt es immer, in Steine und Beine investieren, das ist so ein Motto von denen, dass sie insgesamt wachsen, und das machen sie auch tatsächlich, und dahin wird das Geld fließen. Ich glaube, sollten sie wirklich absteigen und sollten sie die Mannschaft jetzt, sag ich mal, zu 90% halten können, ein, zwei Abgänge hast du dann immer logischerweise, dann hast du ja wirklich eine gute Zweitliga-Mannschaft. Da brauchst du gar nicht so viel ins Personal investieren, glaube ich. Trainer bleibt auch der gleiche, derselbe sogar. Und dann kannst du quasi nochmal einen Angriff starten vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt sagen würden, ja, wir müssen jetzt direkt wieder hoch, sondern aber wir müssen schon gehobenes Level sein. Und wie du es gerade gesagt hast, ist eigentlich richtig so. Haben sich abgelevelt, aber im Idealfall abgelevelt und bleiben dann doch noch oben.
Und weiß man, wie viel für Aufstiegs- und Klassenerhaltsprämien weggegangen ist? Es gab durchaus schon Beispiele von Vereinen, die sagen immer offiziell die Zahlen nicht, aber das habe ich einmal auch direkt von dem Vereinsverantwortlichen gehört. Der hat mir gesagt, naja, also von unserem Aufstieg, da sind schon mal 80% der Einnahmen, die wir dadurch mehr hatten, durch TV-Geld, die haben wir direkt an die Spieler durchgereicht, weil die hatten alle eben entsprechende Klauseln in den Verträgen. Es gibt aber auch manchmal den Fall, dass die Spieler das noch nicht beachtet haben in ihren Verträgen und dann erst bei der Neuvertragsverlängerung dann mit reinhandeln. Also weiß man dazu was? Hat jetzt der Klassenerhalt in der letzten Saison, war das einfach dann so eine Umverteilung hin in die ganzen Bonuszahlungen an die Spieler?
Das kann ich dir tatsächlich gar nicht beantworten. Ich weiß, dass natürlich einige Spieler da schon entlohnt wurden. Und ich glaube, als es dann gerade zum Aufstieg hinging zur Bundesliga, dass da auch Kollege Sanwald dann nochmal in der Kabine war und dann nochmal extra Prämien ausgelobt hat. Also das ist klar. Aber die sagen einem ja manchmal noch nicht mehr die Ablösesummen. Also das ist ein leidiges Thema in Heidenheim tatsächlich. Wir wollen ja immer Zahlen haben irgendwie und können uns das dann irgendwie nur so zusammenkumulieren, grob, was da geflossen ist. Und meistens erfährst du es dann über die Gegner dann irgendwie. So ein Beste erfährst du dann, dass er ordentlich Millionen gebracht hat, weil Benfica das dann irgendwie so mal raus hat, weil die das überhaupt nicht interessiert.
Ja. Weil es für die auch nicht viel ist. Die zeigen ihren Fans damit, schau mal, was für einen Schnapper wir gemacht haben.
Ja, und in einem war es ja so ein Rekordtransfer. Also Zahlen sind ja immer relativ undurchsichtig. Aber ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwie ruiniert haben und dass da jetzt nichts mehr von übrig ist. Also blau sind sie schon.
Das vermute ich auch. Ich finde nur den Fall Heidenheim interessant, weil an diesen Prämienregelungen, führt jetzt gerade ein bisschen in eine andere Richtung, aber an diesen Prämienregelungen kannst du manchmal die interne Kommunikation ablesen. Wenn du aufsteigst und quasi so wie Union noch bis zum 33. Spieltag sagst, nein, wir wollen doch gar nicht aufsteigen, Leute, wir sind doch ein Zweitligist, und du dann aber im Fall des Aufstiegs auf einmal erstmal schon mal ein 18 in deinem Kader die festgeschriebene Aufstiegsprämie zahlen musst, dann weißt du, dass die interne Kommunikation eine andere war. Definitiv, ohne dass es dir irgendjemand nochmal bestätigen muss. Und wenn dem aber nicht so war und du das eher über variable Vergütung und so weiter löst und er eben, weil du in die Kabine gehst und sagst, wenn er die jetzt weghaut, dann kriegt er nochmal 100.000 und die teilen wir irgendwie auf unter euch allen, dann war es wahrscheinlich eher ein bisschen anders geplant. Aber weil wir jetzt über das Stadion gesprochen haben, und das ist ja das große Thema bei Heidenheim, ich will jetzt gar nicht mit den Bussen wieder anfangen, das ist ja das allergrößte Thema. Aber weil du gesagt hast, 4 Ausbaustufen bis hin auf 27.000 Leute, das wäre quasi die höchstmögliche Kapazität. Was glaubst du denn, was eine gesunde Größe wäre für Heidenheim?
Also leg mich jetzt nicht auf die 4 Ausbaustufen fest. Das habe ich vor anderthalb Jahren, 2 Jahren mal mit dem Sanwald, da hat er mir das mal so grob erklärt, skizziert. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere Ausbaustufen, das ist Fakt. Eine gesunde Größe für Heidenheim würde ich jetzt sagen, so ein Stadion. Ich meine, Leverkusen kommt seit 100 Jahren mit 30.000 aus und ist eine Top-Mannschaft in Deutschland, Champions-League-Mannschaft. Ich glaube, so allein von den Statuten her, wenn du jetzt 20.000 hättest, das vernünftig ausbaust, das wird, glaube ich, tatsächlich lange. Ich kenne es jetzt vom VfR Aalen, der damals ja in meiner zweiten Liga war, da war es, das ist dann so die Kultur hier, Ostalb, Ostwürttemberg, da war ein Riesenhype, dann kam Kaiserslautern nach Aalen, ins kleine, beschauliche Aalen, da war Heidenheim noch in der dritten Liga. Und da waren 10.000 im Stadion, was damals irre Dimensionen waren. Am sechsten Spieltag war dann Braunschweig da, waren es nur noch 4.000, 5.000. Also was ich damit sagen will, die Begeisterungsfähigkeit, die flacht, die geht so in die Höhe, flacht aber genauso wieder ab.
Deswegen ja das Bundle mit Ljubljana und St. Gallen.
Ja, tatsächlich. Ich kriege wahrscheinlich Ärger, wenn ich jetzt den VfR Aalen noch hier mit in eine Heidenheim-Diskussion reinpacke. Aber der spielt jetzt sportlich eh keine Rolle mehr, weil er in der Oberliga spielt. Aber die Mentalität der Ostwürttemberger, man sagt hier immer, nicht geschimpft ist gelobt genug. Weiß nicht, ob was verständlich ist. Ich habe auch lange gelernt. Also wenn du hier nichts hörst, alles gut. Aber wenn dann wird's richtig reingehauen. Und ich glaube nicht, dass Heidenheim jetzt ein Stadion hier mit 50.000 vollkriegt, außer die spielen jede Woche gegen Chelsea. Und das wird nicht passieren.
Und was ist deiner Einschätzung nach der Anteil der Kosten, die in Infrastruktur gehen, einfach nur, dass man irgendwelche DFL-Auflagen erfüllt?
Nee, ich glaube, die wollen das auch. Also das ist klar, die müssen die DFL, jetzt haben sie ja unter Auflagen nochmal die Lizenz gekriegt, wie so häufig bei kleineren Vereinen. Aber irgendwann müssen sie was machen, auch wenn sie jetzt wieder absteigen, machen sie trotzdem was, glaube ich. Weil diese Geschichte mit dem Ausbau des Stadions, die schwelt ja schon seit 5 Jahren und da war der von der Bundesliga nicht einmal die Rede. Die wollen dieses Stadion einfach vernünftig nochmal aufbauen, dass man die Möglichkeit hat, mal Top-Spiele zu haben. Und das ist ja mittlerweile dann auch so, dass man damit mitrechnen kann. Ob jetzt DFB-Pokal dann oder dann in der zweiten Liga, was da für Mannschaften rumtun, das ist für einen Heidenheimer immer noch ein Highlight. Wenn Hamburg, Schalke, keine Ahnung, wieder, also diese Traditionsclubs, Kaiserslautern auch noch, ist auch von der Geografie her immer interessant, dass du dann so ein Stadion hast, wo du dann auch wirklich mal deinen Fans ein bisschen was anbieten kannst. Das wollen die. Und das werden die auch machen, auch wenn sie absteigen. Da bin ich fest von überzeugt. Anteilig wäre jetzt... kann ich jetzt in eine Glaskugel gucken, aber das wird schon ein Batzen sein, so dass es dann auch vernünftig sein wird. Wir waren ja vorhin beim FCA, da vom Marketingabteilung, der hat uns gesagt, du hast jetzt 15.000 Kapazität, du hast dann diese 10%-Regelung für die Gästefans, dann hast du ungefähr so 12.500 bis 13.000 Heidenheimer Fans, die rein können pro Bundesligaspiel, was natürlich krass wenig ist. Aber dann hast du 9.000 Dauerkarteninhaber. Dann hast du nur noch 3.000, die im freien Verkauf gehen. Und dann wollen die meisten noch sitzen. Weil vielleicht ist ja schon noch so ein Familienereignis hier in Heidenheim. Das ist jetzt ja, ne, die Ultraszene ist relativ überschaubar, ist alles noch relativ beschaulich und so. Und deswegen müssen sie alleine auch in die Richtung was tun, dass du einfach auch mal den Familien hier in der Region das anbieten kannst. Komm hier, wir haben jetzt 20.000 gegen keine Ahnung welche Mannschaft, kommt vielleicht nur 18. Und dann hast du einfach noch mal im freien Verkauf 2.000 zur Verfügung. Also das werden sie definitiv machen.
Ja, und das Interessante ist aber, normalerweise ist oft das Problem bei Leuten, bei Vereinen mit einem alten Stadion, dass vor allem der Hospitality-Bereich nicht so ausgebaut ist, dass du da richtig gut Geld einnehmen kannst. Aber das scheint mir gar nicht so das große Problem zu sein bei Heidenheim. Die haben ja ihren Bereich Hospitality und Werbung von 7 auf 17,5 Millionen Euro gesteigert, also mehr als verdoppelt. Und wir haben auch hier schon ausführlich über den Hospitality-Bereich gesprochen. Da wurde nämlich erklärt, warum die Tribünen nach Wiederanpfiffen der zweiten Hälfte immer so leer sind, weil die da alle noch von drinnen gucken und weiter snacken, wurde mir erklärt, weil es eben so ein großer Bereich ist. Aber das scheint mir ja dann tatsächlich bei Heidenheim jetzt schon relativ gut vorhanden zu sein. Klar kann man wahrscheinlich noch die ein oder andere Loge mehr und dann kannst du noch ein bisschen mehr rausquetschen, aber das Niveau da ist ja schon ganz ordentlich.
Ja, die haben drei Businessräume, so nennen sie es, haben sie ausgebaut, auch über die Jahre jetzt. Als Anfang zweite Liga waren es noch was einer, dann haben sie das auf drei dann sukzessive ausgebaut, was dann im Rahmen der Möglichkeiten möglich war eben. Die Logen sind ausgebaut worden, jetzt haben sie auf den Seitenrängen haben sie auch nochmal 10 Stück dazu gepackt mit einem eigenen Bereich nochmal, wo so ein eigenes Catering nochmal stattfindet und so. Das ist aber auch typisch Heidenheim, der Holger Sandwald, der kennt den Metzger von vor 30 Jahren noch persönlich, der damals 50 Euro dann irgendwie doof gesagt am Sportplatz gegeben hat. Die hat er ja alle mit reingenommen. Also du wirst ja sicherlich schon mal auf diese Sponsorenwand da geguckt haben. Über 500 Sponsoren, ja. Wovon 2 bis 3 quasi den monetären Batzen machen. Ne? Diese MAP, Voigt, Hartmann, die Großsponsoren. Zeiss haben sie dann noch mit reingenommen, ist auch ein Riesenplayer hier bei uns in Ostwürttemberg. Aber der Rest, das sind alles ganz viele Kleinstsponsoren. Und das Lustige ist, und das ist ja das, was die dann nach außen sagen, deswegen glaube ich denen das ja auch, weil ich es ja oft mitkriege. Der Sandwald geht da durch den Businessraum und dann sagt denen Hallo und sagt da grüß dich Christoph, grüß dich Hans. Der kennt die alle. Und das ist dann tatsächlich authentisch. Hilft dir jetzt in der aktuellen Abstiegskampf in der Bundesliga natürlich nicht weiter. Aber es ist ja schon ein gewisser Charme, sag ich mal. Und da, das läuft. Das läuft gut. Aber ist natürlich schade. Die sollten da schon mal einen Gong schlagen, irgendwie 10 Minuten. Nach 10 Minuten jetzt erstmal auf und gehen mal wieder auf die Tribüne. Das kann ich natürlich auch gar nicht haben, sowas. Aber so ist es halt.
So ist es halt. Ja, ich sehe schon. Also irgendwann werden mal wir mal über die Nachfolge von Holger Sandwald hier sprechen müssen im Rasenfunk, wenn jemand da so viel aufgebaut hat und auch so viel mit persönlichen Beziehungen pflegt, dann braucht man da irgendwann auch einen adäquaten Nachfolger, aber das wird, glaube ich, noch eine ganze Weile dauern. Deswegen, glaube ich, können wir es für heute dabei belassen. Aber dann abschließende Frage, das muss jetzt quasi spekulativ sein, aber was ist dein Gefühl? Wo kommt Heidenheim am Ende dieser Saison raus?
Also der Optimist in mir glaubt immer noch an Platz 15. Der Realist mit Blick auf die Tabelle sagt, selbst für Platz 16 wird es eng. Aber dann lege ich mich mal fest für dich, weil du es möchtest, Relegation.
Okay, ich bin sehr gespannt. Irgendjemand wird da unten noch reinrutschen, der noch nicht damit rechnet. Na, wobei, nee, damit rechnen müssen jetzt eigentlich alle. Aber also ich gucke auf Union und die sind definitiv auf dem absteigenden Ast. Und der heiße März wird es werden, Timo. Wir haben schon rausgearbeitet, der Februar könnte eher noch kalt werden. Wobei Dortmund-Freiburg, wer weiß, da geht vielleicht dann doch noch ein bisschen was. Aber dann im März vielleicht, wahrscheinlich ohne internationale Belastung, vielleicht dann auch in einem anderen mentalen Zustand. Mal gucken. Bin sehr gespannt auf Heidenheim. Ich danke dir sehr. Das hat große Freude gemacht, mal wieder mit dir über Heidenheim zu sprechen. Und ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, von deiner langen Liste haben wir wahrscheinlich trotzdem nur ein Drittel abgearbeitet, obwohl wir jetzt eine Stunde gesprochen haben. Bis zu tief drin.
Du drückst da immer irgendwelche Knöpfe, dann passiert es dann einfach irgendwie. Manchmal denke ich mir, ich brauche mich gar nicht vorbereiten, weil du stellst immer die richtigen Fragen.
Ach,
sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Super.
Ja, danke dir, dass du hier warst und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alle Sendungen hier im Rasenfunk sind Paywall-Werbe- und Sponsorenfrei. Wir haben keine 500 Sponsoren, beziehungsweise doch, wir haben eigentlich mehrere tausend Sponsoren, nämlich jeden einzelnen von euch da draußen. Der Rasenfunk ist rein crowdgefundet. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Sascha Bernhardt, bei Fabian, bei Canberra Dom, bei Joe Escher, bei Trenta und bei... bei Max Jakob Ostfan Number One. Ja, vielen herzlichen Dank auch an dich. Du hast dafür gezahlt, deswegen muss ich das vorlesen. Vielen Dank dafür. Also rasenfunk.de/supportersclub und ihr könnt auch sehr gerne uns Feedback geben unter mitmachen.rasenfunk.de in unserem Forum und abonniert doch sehr gerne alle Feeds des Rasenfunks, denn wir sprechen ja auch über internationalen Fußball, über die zweite Liga, über die Bundesliga der Frauen, über zeitlose Themen ist gerade ein Thema, eine Sendung zu dem Polizeikostenurteil erschienen und wir sprechen natürlich auch über Nationalteams. Also abonniert alle 5 Feeds vom Rasenfunk, dann seid ihr gut versorgt bis ins nächste Jahr. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.